Seit Wochen liegt Ali auf dem Sofa und kann sich zu nichts aufraffen. Schon gar nicht zum Sport. Immer wieder klickt er sich durchs Internet, bleibt auf der Plattform Reddit auf Arnold Schwarzeneggers Seite hängen. Der konnte sich anscheinend immer aufraffen. Zuerst als Jugendlicher in Österreich zum Bodybuilding, bis er Mr. Universe war. Dann hat er es in sein Traumland Amerika geschafft. Hollywood-Star, der Terminator.
Hasta la vista, baby. I'll be back.
Und dann auch noch erfolgreicher Politiker.
Ich wurde Gouverneur von Kalifornien. Von einem Staat, in dem 38 Millionen Menschen leben und das die 8. größte Wirtschaftsmacht der Erde ist.
Ali, auf dem Sofa, schreibt Schwarzenegger eine Nachricht.
Ich bin seit Monaten deprimiert und habe es nicht geschafft, ins Fitnessstudio zu gehen. Herr Schwarzenegger, können Sie mir bitte sagen, dass ich meinen faulen Hintern hochbekommen soll?
Und Schwarzenegger hat Ali tatsächlich geantwortet. Er solle nicht so hart mit sich sein. Alle würden mal scheitern. Das Wichtigste sei, dass man wieder aufsteht, sich nur ein bisschen bewegt. Ali solle einfach mit einem Spaziergang anfangen oder sich vom Sofa rollen und ein paar Push-ups machen. Das hat geholfen, schreibt das Online-Magazin Board Panda. Schon am nächsten Tag sei Ali wieder trainieren gegangen. Was war da passiert? Warum hat sich Ali aufgerafft, hat plötzlich die Kraft und Lust gehabt, wieder loszulegen mit dem Training? Woher kam diese Motivation?
Da ist natürlich einiges, was wirklich motivational unglaublich gut und richtig ist, ja?
Sagt Michaela Brumbadri. Sie ist Professorin für Neurowissenschaften an der Universität Trier mit dem Schwerpunktthema Motivation.
Er schreibt ja dem Ali, bitte sei selbst nicht so hart zu dir. Also da geht es um positive Selbstgespräche. Also wenn wir uns selber erniedrigen in den Selbstgesprächen, ja, dann eben wird wenig Motivation frei.
Wenn wir uns aber durch innere Dialoge selbst bestärken, sagen Psychologinnen und Psychologen, dann kann man seine Motivation hochhalten.
Das Zweite ist, dass er über Herausforderungen spricht. Wir alle scheitern. Das ist die Akzeptanz des Scheiterns als normaler Zustand, als Teil des normalen Handlungsprozesses. Also eine Akzeptanz und keine Abwertung durch das Scheitern.
Michaela Brumbadri sagt, dass die positive Art der Motivation besonders stark sei. Die, die einen antreibt, etwas zu unternehmen. Denn auch das aktive Aus dem Weg gehen von unangenehmen Zuständen ist ja motivationsgetrieben. Brumbadri und auch Schwarzenegger in seiner Antwort an Ali appellieren aber an die positive Motivation.
Und dann natürlich genau das, was er dann schreibt, es ist wichtiger, sich ein bisschen zu bewegen, als überhaupt nichts zu tun. Er macht das Ganze niedrigschwellig. Kleine Ziele, also so, dass derjenige sich als kompetent erleben kann. Also im Grunde in diesem kurzen Text finden wir alle wichtigen Aspekte, die für Motivation entscheidend sind.
Ich finde das überzeugend, weil ich selbst so oft die Erfahrung gemacht habe, wie nur ein kleines bisschen Mut machen plötzlich neue Energie hervorzaubert. Als Klettertrainerin ist mir das besonders aufgefallen. Wenn manche Kletterschüler aufgeben wollen, weil sie immer an der gleichen Stelle wieder ins Seil fallen, dann hilft meistens schon ein kleines überzeugtes, das war echt schon gut, fast geschafft, beim nächsten Mal kommst du rüber über die schwere Stelle. Und schwupps, dann geht's plötzlich. Was ist das für eine geheimnisvolle Kraft, die die Menschen dann auf einmal wieder antreibt, obwohl sich an der eigentlichen Situation ja nichts geändert hat? Oliver Schultheis, Professor für Psychologie in Erlangen, erklärt das so.
Na, Motivation ist, wenn man irgendwas sieht oder wahrnimmt in seiner Umwelt, was einen einfach unter eine totale positive Spannung versetzt und sagt, oh ja, das will ich unbedingt haben. Und dann sowas wie Hummeln im Hintern fühlt und da unbedingt hin will, wenn er an etwas so reißt.
Allerdings, was einen da so reißt, das können bei jedem Menschen vollkommen unterschiedliche Dinge sein. Das kann die Kletterlehrerin sein, die offenbar fest an einen glaubt. Oder der Superstar, der einem persönlich Mut macht. Oder aber es kann die Aussicht auf Erfolg sein. Schultheis nimmt zum Verdeutlichen erstmal ein ganz einfaches Beispiel, die Hungermotivation. Wenn also schlichter Hunger einen Menschen dazu antreibt, etwas zu unternehmen, zu kochen oder zum Bäcker zu gehen, obwohl es draußen kalt ist und regnet.
Das kennt jeder, wenn wir gegessen haben, ja, und dieser Bärenhunger, den wir vielleicht vorher hatten, der uns also wirklich getrieben hat, weg ist, fällt diese Motivation plötzlich weg und wir sind offen, andere Sachen zu verfolgen.
Motivation ist also dynamisch. Sie kommt und geht. Unterschiedliche Motivationen lösen einander ab. Das macht diese merkwürdige Kraft noch schwerer zu greifen. Also, wer oder was schickt diese berühmten Hummeln im Hintern los? Der Bauch? Der Kopf?
Der bekannteste Aspekt von Motivation im Gehirn ist der Transmitter Dopamin, der ausgeschüttet wird, wenn uns etwas in Bewegung versetzt. Das ist ein Transmitter, der auch ganz viel mit Motorik eben zu tun hat, mit Bewegung, mit aktivem sich auseinandersetzen der Umwelt. Und der eben in der Motivationsphase erhebliche Rolle spielt, weil je mehr davon ausgeschüttet wird, desto mehr haben wir dieses Gefühl auch von Hummeln im Hintern, salopp gesagt, und das Gefühl, dass wir etwas unbedingt haben wollen oder müssen.
Dopamin ist aber nicht der einzige Stoff, der mit Motivation in Verbindung gebracht wird, erzählt der Motivationsforscher Ko Murayama aus Tübingen.
Es ist mehr als das. Der Hauptantrieb kommt durch das Dopamin. Aber es gibt andere Neurotransmitter, die am Belohnungssystem beteiligt sind.
In dem Moment, wo wir dann den Zielzustand erreicht haben, wird das andere Neurotransmitter frei, der ganz entscheidend ist für die Motivation, nämlich Serotonin, der Neurotransmitter der Zufriedenheit.
Es ist ein ganzes Areal im Gehirn, das bei Motivation in Gang gesetzt wird, das Belohnungssystem.
Das Belohnungssystem ist das Gehirnareal der Motivation. Und zwar unabhängig davon, was einen Menschen motiviert hat. Ob es Wissen war oder Geld oder Macht, immer wird das Belohnungssystem aktiviert.
Was einen Menschen in diesen angespannten Zustand versetzt, das ist auch wieder dynamisch und bei jedem Menschen unterschiedlich. Psychologen beschäftigen sich schon seit über einem halben Jahrhundert mit dieser Frage. In den 50ern haben amerikanische Experten vor allem drei Haupttypen erforscht: bindungsmotivierte, leistungsmotivierte und machtmotivierte Menschen.
Machtmotivation ist die Freude, die man hat, wenn man Wirkung auf andere hat. Die meisten Menschen denken bei Macht sofort an, also gerade in Deutschland, irgendwas Unangenehmes, schreckliche Menschen, Machiavellisten und Narzissten, die allen anderen das Leben schwer machen. Aber nein, wenn Sie einen Chef oder Chefin haben, der oder die Freude daran hat, wirklich Wirkung zu haben und sie als Team auch irgendwo hinzuführen, ja, und da kein Vakuum lässt, das kann absolut heilsbringend sein. Und dazu muss man dieses Machtmotiv haben, diese Freude daran, diese Wirkung zu haben auf andere.
Menschen mit einem starken Machtmotiv sind also nicht unbedingt Manager oder Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Schultheiß findet ein anderes Beispiel viel passender: Comedians.
Das sind ja wirklich Leute, die im Sekundentakt diese Wirkungserfahrungen zünden für sich, indem sie entsprechende Witze reißen und das Publikum lacht jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich so eine Transaktion habe, ich tue etwas und die anderen reagieren emotional, dann habe ich diese Wirkung auf andere gehabt. Ja. Das ist das Machtmotiv, und Menschen mit einem hohen Machtmotiv sind eben diejenigen Menschen, die diese Wirkung auf andere ganz besonders stark affektiv gutieren können.
Dann gibt es noch die Bindungsmotivierten. Die erleben harmonische Beziehungen mit anderen Menschen als besonders belohnend.
Und die eben deswegen gerne viel Zeit mit anderen Menschen verbringen, insbesondere solchen Menschen, die ihnen auch relativ ähnlich sind. Bindungsmotivierte mögen gerne andere, die ihnen ähnlich sind, die eine ähnliche Meinung vertreten. Und sie lehnen aber auch andere eher ab, die ganz unähnlich sind und irgendwie ganz anders sind. Und da können sie auch eher manchmal so ein bisschen Spaltpilze sein, ja.
Klar, wer Harmonie sucht, meidet Streitpotenzial. Jedes Motiv hat eben seine guten und schlechten Seiten. Auch die Leistungsmotivation.
Die Leistungsmotivierten, das sind Menschen, die nicht unbedingt immer alles schneller, höher, besser machen wollen müssen, aber die dann reagieren, wenn sie merken, oh, irgendwas hier ist schwierig an der Situation, irgendwas ist eine Herausforderung für mich. Da muss ich mich reinhängen, das kriege ich hin. Und wenn die diese Schwierigkeit, diese Herausforderung dann gemeistert haben, dann kriegen die daraus einen Kick. Ja, und das fühlt sich für die ganz besonders toll an.
Wenn andere also wegrennen und denken, oh Gott, das wird schwierig, dann drehen die Leistungsmotivierten erst richtig auf. Aber woher soll man wissen, welche Reize das eigene Belohnungssystem anschmeißen? Wie kann man dingfest machen, was einen selbst im Innersten motiviert? Forschende haben schon vor fast 70 Jahren herausgefunden, dass unterschiedlich motivierte Menschen auch unterschiedlich über bestimmte Reize nachdenken. Je nachdem, wodurch jemand motiviert wird, ändert er oder sie offenbar ihre Fantasien. Und über diesen Umweg haben die Forschenden dann versucht, bei unterschiedlichen Menschen herauszubekommen, was sie im Innersten in Bewegung versetzt. Sie wollten an die wahren Motive der Menschen ran, die sich außerhalb des Bewusstseins befinden.
Wir wissen aus der Forschung, was nicht gut funktioniert, ist, Leute einfach direkt zu fragen, was motiviert dich denn? Dann kommen die mit allen möglichen Ideen und Sachen, die ihnen Mama und Papa oder die Freunde mal gesagt haben, wie sie sein sollten oder wie sie glauben zu sein. Wir lassen Menschen Geschichten erzählen. Und aus diesen Geschichten kann ich dann ein Stück weit rauslesen, was für motivationale Gedanken bei denen spontan immer wieder auftauchen.
frage mich, ob ich mich bisher auch völlig falsch eingeschätzt habe. Ich habe mich immer für etwas übertrieben leistungsmotiviert gehalten, so dass es mich manchmal schon selber nervt, wenn ich mal wieder irgendwas noch besser machen will, obwohl es längst gut genug ist. Schultheiß schlägt vor, dass er mich mal untersucht.
Wollen wir das mal ausprobieren?
Ja, gerne. Ja. Aber das sind freie Geschichten. Ich muss jetzt nicht irgendwas erzählen, was passiert ist.
Nein, Fantasiegeschichte. Okay. Und ich gebe Ihnen einen kleinen Aufhänger bei der Geschichte. Und Sie sollen einfach die erste Geschichte erzählen, die Ihnen dazu durch den Sinn kommt.
Ich bin gespannt, was der Psychologe jetzt über meine innerste Motivation herausfinden wird. Der Psychologe will also meine wahre innere Motivation erkennen. Und dafür muss ich nicht nur eine spontane Geschichte erzählen, sondern mir auch überlegen, was das für Leute in meiner Geschichte sind, was die denken und fühlen.
Ja, sind Sie bereit? Mhm. Und ich gebe dir zum Aufhänger.
Mhm, okay.
Susanne und Peter stehen im Labor.
Das war's?
Ja.
Ah, also Susanne und Peter stehen im Labor und mischen irgendwelche Flüssigkeiten in ihrer Petrischale zusammen. Und plötzlich explodiert die Petrischale. Mhm. Und Susanne ruft, Peter, ich hab's dir doch gleich gesagt, das wird explodieren. Und Peter sagt, ja, ich hab's auch befürchtet, Susanne, Mist, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und Susanne sagt, ey, schau mal, das wird ja plötzlich grünes Geblubber, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Da kommt der dritte Forscher ins Labor und sagt, das gibt's ja nicht, ihr habt die geheime Flüssigkeit erfunden. Mit dieser Flüssigkeit können wir alle unsterblich werden.
Ich erzähle so drauf los, wie ich eben glaube, dass es meinen Kindern gefallen würde. Schön viel Action und es muss richtig was auf dem Spiel stehen. Der Professor scheint zufrieden.
Okay, wunderbar. Das war eine tolle Geschichte. Genau solche Geschichten sammeln wir gerne und lieben sie, weil sie einfach viel, viel Material drin haben, mit dem man was anfangen kann. Ich gehe mal ganz kurz durch mit Ihnen, was Sie drin hatten, wo ich was Motivationales diagnostizieren würde. Normalerweise machen wir das nicht nur mit einer Geschichte, sondern mit 6 oder mehr Geschichten, die wir erzählen lassen. Dann hat man ein repräsentativeres Sample von den Gedankengängen, die Menschen haben, und man ändert auch sozusagen die Aufhänger.
Okay, welche geheimen Motive entdeckt der Psychologe in meiner Laborfantasie?
Also diese beiden Leute, Susanne und Peter, denen fliegt was um die Ohren und die Susanne sagt zum Peter, ich habe es doch gleich gesagt, dann kann man so einen gewissen Vorwurf noch im Nachhinein vielleicht raushören. Das könnte so ein bisschen am Rand machtthematisch sein, ja, weil sie hat versucht, in eine bestimmte Richtung schon zu bewegen. Also da würde ich mal eine kleine Machtverrechnung geben. Aber was viel, viel klarer noch mit zutage tritt, ist, dass die sogenannte geheime Flüssigkeit wird dann entdeckt, die unsterblich macht. Das sind 2 Aspekte mit drin. Das ist zum einen mal ganz, ganz stark leistungsthematisch. Und die Unsterblichkeit hat natürlich einen generellen Impact, einen generellen Effekt auf die Welt. Also da ist auch noch ein Machtaspekt mit drin.
Bestimmte Themen scheinen also für bestimmte Gedankengänge zu stehen. Und die geben Hinweise darauf, was mich generell besonders motiviert. Sein Fazit?
Was wir hier für eine Geschichte haben, ist eine Geschichte, die ganz klar leistungs- und machtthematisch ist. Aber an welcher Stelle haben Sie denn jetzt sowieso über sich erzählt dabei?
Puh, keine Ahnung, ich habe eigentlich eher so ein bisschen auf die gute Storyline geachtet.
Sie kommen in der Geschichte eigentlich gar nicht vor. Sie haben sich selber gar nicht als Ich-Erzählerin mit reingesetzt. Sie haben eigentlich nur einen Dialog manchmal halt aus der Ich-Perspektive gebracht. Aber das ist sehr, sehr typisch. Die Leute haben nicht das Gefühl dabei, etwas über sich selber auszusagen. Aber dieser Aufhänger tut ja diese Art von Geschichte überhaupt nicht vorschreiben. Wenn jetzt nicht Sie hier gewesen wären, sondern eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege, hätte der vielleicht eine ganz andere Geschichte erzählt. Susanne und Peter stehen im Labor und freuen sich schon auf den Feierabend. Im Feierabend wollen sie dann zusammen noch ausgehen, ins Kino und vielleicht ein romantisches Abendessen.
Klar, man assoziiert sich ganz schnell irgendwas zusammen, ohne groß nachzudenken. Irgendwie steht man ja auch unter Druck, wenn man vor einem renommierten Psychologen eine Geschichte aus dem Nichts zusammen fantasieren soll. Aber machtmotiviert? Ich? Die Geschichten kämen eben nicht aus dem Nichts, erklärt Schultheiß.
Das kommt aus Ihnen natürlich heraus. Was Sie zum Tisch bringen mit, ist ja Ihr Erfahrungsschatz und Ihre Art und Weise, bestimmte Situationen als Aufhänger für bestimmte motivationale Möglichkeiten auch zu sehen. Und tatsächlich ist, wenn wir diese Themen, die sich in solchen Geschichten dann herauskristallisieren, wenn wir die einfach zählen über all die Geschichten hinweg, kriegen wir einen Score.
Und dieser Score soll den Forschenden anzeigen, wie sehr ein Mensch durch bestimmte Reize motiviert wird. Schultheiß und sein Team liegen mit ihren Geschichtendiagnosen oft richtig, sagen sie. Denn sie passen meistens zu den physiologischen Reaktionen auf Reize, die sie im Labor bei den Testpersonen messen. Hormonanstieg oder Gesichtsmuskelaktivierung. Also Zeichen dafür, dass ein Mensch in Spannung versetzt worden ist. So konnten sie zeigen, dass die Motivationsareale im Gehirn von Menschen, die sie als machtmotiviert diagnostizieren, besonders aktiv sind, wenn die Gesichter gezeigt kriegen, die sie ärgerlich anschauen.
Das ist ja eine Herausforderung meiner eigenen Dominanzbestrebungen. Ja, ist für Machtmotivierte ein unangenehmer Reiz. Die haben tatsächlich mehr Aktivierungen in Arealen des Gehirns, die mit Motivation in Beziehung stehen. Das sieht man da relativ deutlich.
Ob auch mein Gehirn bei diesen ärgerlichen Gesichtern stark reagieren würde? Dass ich machtmotiviert sein könnte, das hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Wo ich es doch immer so befremdlich finde, wenn manche Menschen immer weiter in der Hierarchie aufsteigen wollen, nur um höher zu kommen, ungeachtet ihrer Aufgaben. Irgendwie inhaltsleer. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel mit dem Rad unterwegs bin und mich ein anderer Radfahrer ärgerlich anschimpft, dann kann mich das noch Stunden danach aufregen. Vielleicht hat Schultheiß recht. Wir wissen oft gar nicht, was uns selbst im Innersten antreibt. Ko Murayama, der Motivationsforscher aus Tübingen, ist da anderer Meinung. Er glaubt, dass Menschen durchaus Auskunft darüber geben können, was sie motiviert. Man müsse ihnen nur eine Aufgabe geben und sie fragen, ob sie diese Aufgabe gerade genießen, ob die ihnen echte Freude bereitet. Mir macht zum Beispiel das Recherchieren für dieses Radio-Feature richtig Freude. Jedes Mal, bevor ich einen Forscher oder eine Forscherin anrufe, bin ich richtig gespannt, was die wieder für Experimente mit Menschen gemacht hat, die irgendwas ans Licht bringen, das sich außerhalb des Bewusstseins abspielt. Also ich würde sagen, ich bin Neugier motiviert.
Neugier ist der Wunsch nach Information oder Wissen. Das bedeutet, dass Menschen, die neugierig auf neue Informationen oder neues Wissen sind, eine Art Belohnungsgefühl durch die Informationen selbst haben.
Murayama hat das mit einem Experiment zeigen können, über dessen Ergebnis er selbst überrascht war. Er hat Menschen im MRT-Scanner einen Zaubertrick gezeigt und dann gemessen, wie sehr die Menschen wissen wollten, wie der Zaubertrick funktioniert. Also, wie viel haben die Menschen in Bewegung gesetzt, um das herauszufinden?
Um diese Motivation einzuschätzen, haben wir ihnen ein Glücksspiel angeboten, eine Lotterie. Damit hatten sie die Chance, herauszufinden, wie der Zaubertrick funktioniert. Aber nur, wenn sie bei der Lotterie gewinnen. Wenn sie verlieren, dann würden sie einen elektrischen Schlag bekommen. Eine ziemlich riskante Lotterie also.
Die Leute hatten die Wahl, ob sie mitmachen oder nicht. Murayama und sein Team haben in den unterschiedlichen Versuchsaufbauten die Höhe des Risikos, einen Stromschlag zu kriegen, variiert. Das Ergebnis? Selbst bei einer relativ hohen Stromschlagwahrscheinlichkeit von 50% haben sich immer noch fast die Hälfte der Testpersonen für die Lotterie entschieden. So dringend wollten sie wissen, wie der Trick funktioniert. Murayamas Fazit? Die reine Neugier kann eine starke Motivation sein. Natürlich gibt es noch andere Reize, die Menschen motivieren, etwas in Bewegung zu setzen. Die Aussicht auf Geld, Sex, Anerkennung oder auch umgekehrt die Angst vor irgendetwas. Murayama ist wichtig, hier zwischen zwei Motivationsarten zu unterscheiden. Zwischen intrinsischer Motivation wie Neugier, die durch innere Anreize entsteht, und der extrinsischen Motivation wie Geld, die äußere Anreize braucht. Ein Vorteil der intrinsischen Motivation sei, dass sie länger anhält. Eine Gehaltserhöhung motiviert zwar zu arbeiten, muss sich aber auch immer mal wiederholen, um auf lange Sicht zu wirken. Wem seine Arbeit aber von innen heraus Freude bereitet, der gibt sich auch langfristig gerne Mühe.
Die Menschen neigen dazu, die Kraft der extrinsischen Motivation zu überschätzen und die Kraft der intrinsischen Motivation zu unterschätzen.
Gerade in der Arbeitswelt wäre es sinnvoller, die Menschen dort einzusetzen, wo ihre intrinsische Motivation sie in Bewegung setzt, anstatt nur äußerlich definierte Zahlenziele auszurufen, die erreicht werden sollen. Dazu kommt, dass intrinsisch Motivierte schneller lernen, wenn sie einen Fehler machen. Denn der Fehler ist für sie schmerzhafter. Viele Forschende gehen so weit zu sagen, dass äußere Anreize die innere Kraft der Motivation sogar verringern können. Sie nennen das den Undermining-Effekt. Auch das hat Murayama in Experimenten gezeigt.
Wir haben die Teilnehmer gebeten, eine Art Computerspiel im MRT-Scanner zu spielen. Es gab zwei Gruppen. Der einen Gruppe wurde Geld versprochen, wenn sie erfolgreich spielten. Der anderen Gruppe haben wir keine Bezahlung versprochen.
Beiden Gruppen machte das Spiel offenbar Freude. Denn in beiden Gruppen wurde das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Aber dann spielten sie eine zweite Runde. Diesmal alle ohne Geldgewinn.
Bei den Teilnehmern der Gruppe, denen in der ersten Sitzung kein Geld versprochen worden war, wurde das Belohnungssystem im Gehirn weiterhin aktiviert. Sie hatten wirklich Spaß am Spiel. Interessant war aber, dass die Aktivierung des Belohnungssystems bei der anderen Gruppe fast verschwunden war. Das deutet darauf hin, wenn sie vorher für Geld gearbeitet hatten, war ihre Motivation, nachdem dieser äußere Anreiz weggefallen ist, völlig verloren.
Solche äußeren Anreize, das können zum Beispiel auch Süßigkeiten sein, die ein Kind als Belohnung bekommt. Äußere Anreize bringen aber nur dann etwas, wenn das Kind intrinsisch kein bisschen motiviert ist, sagt Murayama. Wenn es also überhaupt kein Interesse an der Aufgabe hat. Ansonsten sei es immer sinnvoller, die innere Motivation zu adressieren. Oliver Schultheiß glaubt nicht daran, dass äußere Anreize die innere Motivation aushebeln. Aber auch ihm ist eine Unterscheidung wichtig zwischen Motivation und Ziel.
Ziele sind insofern was anderes als Motive oder Motivation, als ich mit einem Ziel relativ kalt mir einen Endpunkt setzen kann und sagen kann, da will ich hin. Ja, wie zum Beispiel zur Post gehen und Briefmarken kaufen. Keiner kriegt Hummeln im Hintern, um Briefmarken zu kaufen, aber ich kann es dennoch tun. Ja, ich kann mein Verhalten regulieren durch Ziele, aber auf dem Weg dahin fühlen wir uns nicht stark angezogen.
So kann man fleißig darauf hinarbeiten, ein Ziel zu erreichen. Wenn man aber nicht in einen gespannten Zustand versetzt wird, der einen innerlich antreibt, dann kommt es vor, dass jemand ein Ziel erreicht, dabei aber nichts empfindet. Beim Tennisstar und Wimbledon-Sieger Andrew Agassi soll es beim Tennisspielen so gewesen sein.
Agassi hat später ja selber gesagt in seiner Autobiografie, dass er jeden Tag davon gehasst hat. Und offenbar war dieses Gefühl, dann auf dem Siegertreppchen zu stehen, war für ihn dann nicht so befriedigend und so affektiv belohnend, wie man das gemeinhin annehmen würde. Das passiert eben, wenn ich Ziele verfolge, die nichts mit meinen motivationalen Bedürfnissen zu tun haben.
Im Umkehrschluss heißt das, wer seine Ziele und seine Bedürfnisse verbindet, wer sich also solche Ziele setzt, zu dem ihm seine innere Motivation antreibt, der müsste damit ziemlich zufrieden, ziemlich weit kommen. Vermutlich war genau das bei Arnold Schwarzenegger der Fall, als er erst Mr. Universe, dann Hollywoodstar und schließlich auch noch kalifornischer Gouverneur wurde.
Im Idealfall bringen sie beides in Deckung, indem sie sich die Ziele dort setzen, wo auch ihre affektiven Energien sitzen, wo ihre motivationalen Bedürfnisse sitzen.
Und im allerbesten Fall kommt dazu noch eine Sinnhaftigkeit. Wenn man zusätzlich noch etwas sinnvoll findet, was einen intrinsisch motiviert und wo man sich sein Ziel gesetzt hat. Also Ziel, Motivation und Sinnhaftigkeit ergeben zusammen wohl die besten Anreize, um sich aufzuraffen. Und vielleicht kommt dann noch was dazu, das eine entscheidende Rolle beim Aufraffen spielt. Das lassen neue Forschungsergebnisse von der Universität Pennsylvania vermuten. Darmbakterien. Vielleicht werden diese Hummeln im Hintern, von denen Schultheiß spricht, auch von ganz bestimmten Bakterien im Darm mit losgeschickt. Zumindest wenn es darum geht, sich zum Sport aufzuraffen. Amerikanische Forschende haben nämlich gezeigt, dass sich Couch-Potatoes und Sportfreaks in ihrem Mikrobiom im Darm unterscheiden. Das galt zumindest für die 199 getesteten Mäuse, die sich ähnlich unterschiedlich erfolgreich zur Bewegung aufraffen konnten wie Menschen. Als die Forscher untersucht haben, woran es liegen könnte, dass einige Mäuse gern rennen und die anderen lieber chillen, hatten sie vorerst das Erbgut im Verdacht. Aber es hat sich herausgestellt, das konnte nichts erklären. Stattdessen schienen zwei Darmbakterienarten die sportmotivierten Mäuse auszuzeichnen. Als die Forscher die Sportsfreunde mit einem Antibiotikum von diesen Darmbakterien im Darm befreiten, da konnten auch die sich nicht mehr recht aufraffen. Gut möglich, dass auch bei Menschen diese Darmbakterien dafür sorgen, dass mehr Dopamin ausgeschüttet wird und dadurch das Aufraffen leichter wird. Motivation ist jedenfalls vielschichtiger, als ich mir das vorgestellt hatte. Bei Ali ist vermutlich ziemlich viel gleichzeitig passiert, als er Post von Schwarzenegger bekommen hat. Sicher hat ihn nicht nur motiviert, was Schwarzenegger ihm geschrieben hat, sondern auch, dass er ihm geschrieben hat. Dass es Arnold Schwarzenegger war, der ihn da aufgemuntert hat. Ein Superstar, der sich um ihn, den trägen Jungen auf dem Sofa, kümmert.
Dieses Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Du siehst mich, ich sehe dich. Das ist so stark zur Selbstvergewisserung, ja. Die Wahrnehmung des Selbst, also durch die Rückmeldung, nehmen wir uns selbst wahr.
Bei Ali war das eine besonders starke Rückmeldung.
Hasta la vista, baby. I'll be back.
Und so sind es natürlich auch immer die anderen Menschen um uns herum, die die Motivationshummeln aufwecken oder sie bestärken können, sagt Michaela Brumbadri.
Dass wenn wir einen Menschen haben, der uns bestätigt und bestärkt, dass diese Bestärkung, diese soziale Verbundenheit mit diesem Klettertrainer oder mit der Lehrperson oder mit dem Chef oder der Chefin, was auch immer, diese soziale Verbundenheit zu einem Menschen, der uns sagt, komm, du schaffst das, ja, der uns die Sicherheit gibt, dass wir was schaffen können, dass das ein unglaublich wichtiges Fundament ist, um motiviert zu sein. Und in dem Moment, wenn jemand anders an uns glaubt, ja, dann eben wächst auch die Motivation.
Das war ein Podcast von IQ Wissenschaft und Forschung über die Kraft der Motivation. Ich bin Jenny von Sperber.